Detektor FM. Zurück zum Thema.
Heute ist es soweit, wir werden die Detektor FM Jahrescharts auswerten. Einen Monat lang konnten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, abstimmen, konnten Ihre Lieblingsalben in unsere Charts drücken und das haben Sie auch fleißig getan. Wir wiederum haben in den letzten Tagen fleißig ausgezählt und das Ergebnis, die Top 10, wollen wir in den kommenden knapp 2 Stunden nicht nur präsentieren, sondern uns auch heftigst drüber streiten. Mal gucken, vielleicht liegen wir uns ja auch Konsens und Harmonie beseelt in den Armen nachher. Wir, das sind Doris Hellpold.
Schönen guten Tag.
Anke Behlert.
Hallo.
Und Christoph Schirmer.
Schönen guten Tag, ich freue mich sehr.
Und dann noch meine Wenigkeit, Gregor Schenk. Gleich legen wir los mit Platz 10, davor noch DJ Kotze. DJ Kotze mit I haven't been everywhere, but it's on my list. Ja, auf unserer Liste, auf unserer Top 10 Liste war DJ Kotze auch nicht bei den Detektor FM Jahrescharts. Wir, das musikalische Konglomerat, das musikalische Quartett, werden jetzt die Top 10 lüften. Wie gesagt, nicht mit DJ Kotze und auch nicht mit anderen Alben und Bands, die es nicht in die Top 10 geschafft haben. Was ist euch da so aufgefallen, wo ihr vielleicht ein bisschen überrascht wart, um das schon mal so vorwegzunehmen?
Die es nicht in die Top 10 geschafft haben oder die es nicht mal in die entfernte Nähe der...
Vielleicht auch das.
Also gar nicht auftauchen. Ich finde, aber das müssen wir eigentlich nochmal in Ausführlichkeit besprechen. Ich finde, einige Alben, die ich sehr geliebt habe, die mein Herz erfreut haben im letzten Jahr, fehlen. Da muss ich den Hörern einen kleinen Vorwurf machen, dass zum Beispiel The Maccabees völlig ignoriert worden sind, die eine sehr großartige Platte gemacht haben mit Marks to Prove It im Sommer. Und mir fehlen auch ein bisschen... Stornoway mit Bonksy, die im Frühjahr kam diese Platte, glaube ich, raus. Und die war wirklich ganz zauberhaft, weil da ganz viele Vogelstimmen passend zum Frühling vorkamen. Ich weiß nicht, ob die Leute keinen Bock auf Fauna haben. Ja. Genau, die zwei fehlen mir. Aber sonst ist es eine schöne Liste. Sehe ich jetzt schon.
Mehr Fauna. Also mehr, das ist das Ziel für 2016. Ja. Ich habe Destroyer vermisst. Das fand ich sehr gut. Das Album von ihm, Poison Season heißt das. Und ein anderer Favorit von mir, Unknown Mortal Orchestra, hat es leider auch nicht geschafft. Aber Multilove ist eine sehr gute Platte, also vielleicht, liebe Hörer, hören Sie sich das nochmal an.
Man kann ja auch Platten hören, die nicht in den Top Ten sind.
Auf jeden Fall.
Ich habe ja geillert über die...
Geillert?
Geillert.
Was ist das für ein Verb?
Gelunzt. geschielt auf die Plätze, die höher sind als die Top Ten, denn die hast du ja auch ausgerechnet, lieber Gregor. Und zumindest was die bis auf die Top 20 angeht. Und da sind, finde ich, für mich persönlich von den Plätzen 10 bis 20 sehr viel interessantere Sachen für meinen persönlichen Geschmack enthalten als in der Top 10. Aber wir konzentrieren uns ja heute auf die Top 10.
Aber jetzt sag's doch mal, rück doch mal raus.
Ja, wir haben ja gerade DJ Kotze gehört. War zum Beispiel die DJ Kicks Serie von DJ Kotze, war ein kleiner Favorit dieses Jahr für mich. Mhm. Außerdem das Kalexico Album. Doris, das müsstest du ja auch sehr
absolut
feiern.
Also nicht nur ich, sondern Anke vor allen Dingen. Und wir feiern aber auch den Fakt, dass es auf Platz 18 ist. Offensichtlich.
Immerhin, ne?
Ja.
Ich würde sagen, weil wir uns daran jetzt so ein bisschen dran aufgehalten haben und wir haben eigentlich ganz gut Zeit heute noch, hören wir jetzt erstmal noch ein Stück von Kalexico, bevor wir mit den Top Ten losmachen, oder?
Großartig.
Können wir doch machen.
Super,
auf jeden
Fall.
Ich denke mir, man sollte nicht nur was von der Platte spielen, sondern einen Live-Song, den Joey Burns von Kalexico hier bei uns im Studio eingespielt hat. Sunken Walls von Kalexico live eingespielt im Detektor FM Studio. Gleich danach geht's aber wirklich los mit Platz 10. Kalexico mit Sunken Walls in der Detektor FM Session und jetzt geht's los. Wir machen den Jahresrückblick, die Jahrescharts. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, konnten abstimmen im letzten Monat, konnten ihre Lieblingsplatten 2015 wählen und wir zählen jetzt den Countdown runter. Fangen an mit Platz 10. Ja, Boy waren hier, We Were Here, Album Nummer 2 von Sonja Glas und Valeska Steiner. Es gibt diesmal keinen Überhit à la Little Numbers und es gibt auch kein großes Oberthema. Valeska Steiner hat uns verraten, dass das neue Album so eine Art Bestandsaufnahme ist.
Das erste Album hatte so ganz klar so ein Thema. Man bricht auf, man geht weg von zu Hause, man geht an einen neuen Ort und guckt, was da so ist und kommt am Schluss im besten Fall irgendwie an. Und ich glaube, das zweite hat irgendwie inhaltlich jetzt nicht so einen klaren Überbegriff. Irgendwie ist es, glaube ich, eher so ein Zwischentonalbum geworden. Also von den Geschichten her, es geht irgendwie immer so um das Dazwischen, zwischen Tag und Nacht oder zwischen zwei Orten oder zwischen zwei Gefühlen.
Ich fühlte mich auch so ein bisschen zwischen zwei Stühlen. Einerseits können Boy so sehr luftige, lockere, eingängige Popsongs. Anke, du hast das Album damals besprochen. Ich zitiere, Valeska Steiner könnte auch eine Schrankwandaufbauanleitung auf Finnisch vorsingen und man würde ihr trotzdem verzückt zuhören. Das stimmt. Andererseits fehlte da auch so ein bisschen die Dringlichkeit bei dem Album. Ne? Es plätschert so ein bisschen dahin. Ich finde es relativ überraschend, dass das auf Platz 10 ist. Vielleicht ja, weil die Band so ein bisschen größer ist als das Album. Wie geht's euch dabei?
Also ich bin da nicht zwischen zwei Stühlen, ich bin da exakt auf einem Stuhl. Ich bin ein bisschen enttäuscht, also nicht weil ich Boy nicht mag, also das stimmt ja alles, sie sind entzückend und zauberhaft und so. Aber ich finde halt, dass es nicht so richtig, du hast es schon gesagt, das Album hat nicht so richtig gerissen und es hat jetzt irgendwie das erste, finde ich, nicht entscheidend überstrahlt oder so. Und vielleicht darf man das nochmal sagen, wir sind ja jetzt in den Top 10, aber ich hätte mir gewünscht, auf Platz 11 ist Florence and the Machine. Und ich hätte es denen mehr gegönnt.
Also ich stehe zu dem, was ich geschrieben habe. Also ich finde wirklich, dass sie eine tolle Stimme hat und du hast es ja auch schon gesagt, die sind unglaublich sympathisch und nett und hatten einen sehr, sehr amüsanten Auftritt in der Sesamstraße mit ihrem großen Hit. Jetzt die Platte, das ist halt gefälliger Pop, sag ich mal, was, ja, es ist gut gemacht, aber es ist auch nicht so wahnsinnig aufregend, was jetzt irgendwie im Kopf hängen bleibt oder wo man sich in 10 Jahren noch aufgeregt darüber unterhalten wird. Ich sag mal von mir aus, aber Florence wäre es auch zu gönnen gewesen.
Ich muss eigentlich ein bisschen widersprechen, denn ich finde, es fehlt zwar dieser große Hit, den wir auf dem ersten Album von Boy hatten, Little Numbers, der auch noch jetzt noch in jeder Indie-Disco hoch und runter läuft und auch darüber hinaus. Dieser Hit fehlte auf dem neuen Album, aber das Album braucht auch nicht so einen Hit zu haben, denn das Album ist rund genug und es ist eigentlich ein großes Pop-Album, wo es halt nicht den einen Hit gibt, aber es ist trotzdem eine sehr runde Sache und sie haben auch mit dem Album, finde ich, einen nächsten Schritt in den gefälligen Mainstream-Pop, der aber trotzdem ein bisschen Anspruch hat, weißt du, in diesem Fahrwasser Adele.
Meinst du, es wird jetzt von Album zu Album gefälliger?
Na, zumindest runder und dass das Publikum, die Zielgruppe wächst.
Ich habe Publikumfotos von einem Boy-Konzert gesehen, da war der Frauenanteil überproportional hoch, also es wird da ja gern auch der Begriff Mädchenmusik verwendet im Zusammenhang mit Boy. Das klingt dann immer so ein bisschen verharmlosend, dabei ist die Bezeichnung ja Quatsch, weil Popmusik ja jetzt irgendwie nicht geschlechterspezifisch ist, die beiden sind Mitte, Ende 30, also weiß Gott keine Mädchen, aber haben die vielleicht trotzdem so ein bisschen kleines Image-Problem?
Ist, finde ich nicht, die Hallen werden größer. Und die Freunde von den Freundinnen, die dann die Musik hören, die müssen halt mitgehen.
Und es gibt ja auch Mädchenmusik, die von Männern gemacht wird. Also so ist es ja nicht. Also das, glaube ich, kann man nicht wirklich vorwerfen. Ich finde es halt, also wenn du sagst, es wird so ein bisschen veredelisiert so langsam, das ist eher das, was mir dann Sorgen bereiten würde, weil dann wird es irgendwann keinen Spaß mehr machen, wenn es zu...
Also nächster halt Stadionpop oder?
Man weiß es nicht. Man darf gespannt sein.
Stelle ich mir jetzt nicht so schlecht vor, Boy Support für Coldplay. Eine selbe Zielgruppe, würde ich sagen.
Würde bestimmt funktionieren, ja.
Ich finde, wir sollten jetzt den Song New York hören. Ich finde den nämlich ganz schön. Das ist jetzt nicht der Hit von dem Album. Ist eine ganz schöne Geschichte. Ich glaube, die haben den Song geschrieben, als sie so ein bisschen Fernweh hatten und gesagt haben, ey, lass uns jetzt...
Wir waren noch niemals in New York jetzt.
Jetzt lass uns nach New York fliegen und da irgendwie Songs schreiben, weil gerade läuft es nicht so richtig und dann haben sie schon nach Flügen gesucht, waren fast davor, das zu buchen, haben es dann doch nicht gemacht, waren einfach nur ausgehen in Hamburg und haben dann diesen Song geschrieben und es gibt ja da diese Zeile, dieses die Straßen, die du mit mir läufst, das ist dann wie New York oder egal auf welchen Straßen, irgendwie so, ne, in die Richtung. Boy mit New York, Platz 10 in den Detektor FM Jahrescharts.
Come my wild horse, come.
Platz 10 in den Detektor FM Jahrescharts. Boy, sind das. Und wir machen direkt weiter mit Platz 9. Das sind Beirut mit No, No, No. Detektor FM Hörerinnen und Hörer mögen Beirut ganz offensichtlich. Zum Vergleich, ich habe mal geguckt, weder im Musikexpress noch in der Intro hat es die Platte in die Top 50 geschafft. Bei uns Platz 9.
Yes, ja, sage ich.
Da freut sich Doris. Zack Compton verbirgt sich hinter Beirut. Bekannt geworden ist er mit so einem Mix aus so europäischer Folklore und Indie-Folk. No, No, No ist jetzt sein viertes Album. Ein Album, das wie so oft aus einer Krise heraus entstanden ist. Burnout, Tourabsage, Scheidung, Schreibblockade, da kam so einiges zusammen. Allerdings gibt es auf dem Album keinen depressiven Seelenstriptease. Die Songs sind erstaunlich beschwingt. Gleichwohl hat er seinen Instrumentenpark so ein bisschen abgespeckt. Piano, Bass, Gitarre und Schlagzeug sind da jetzt tonangebend. Nicht mehr so viel Gefiedel, nicht mehr so viel Streicher. Was denkt ihr über die Platte?
Er hat auf jeden Fall das Entscheidende behalten, die Trompete nämlich, und das ist das, was, also weswegen ich Beirut mag, und wenn er da auf der Bühne steht, und da ist, also da ist ja immer noch eine große Band drumherum, aber er steht da halt mit seinem Trompetchen und macht sein Ding. Dafür mag ich ihn, und ich finde die Platte großartig, weil es eben dieses ganze folkloristisch Verspielte ein bisschen jetzt weg ist, und du sagst, es war nicht so wirklich Seelenstriptease, aber er hat sich aufs Wesentliche konzentriert und so zurückbesonnen. Und das ist manchmal ganz gut. Das tut manchmal einer Band gut, wenn sie das ganze überflüssige Geschnörkel so wegmachen. Und wenn man sagt, okay, wenn es mir richtig beschissen ging, das, was immer noch mir gut tut oder was ich immer noch für wichtig halte in der Musik, das habe ich behalten. Und das hat er da reingebracht. Und ich glaube, das hört man. Also für mich war das ein richtig, richtig großes Album dieses Jahr. Letztes Jahr.
Anke, ich glaube, bei deiner Besprechung war der Tenor dann aber auch so ein bisschen durch dieses Weglassen und das Besinnen auf die Basics sozusagen, hat dann auch so ein paar Leerstellen gelassen, oder?
Na, ich mochte ja das Geschnörkel und das osteuropäische Folklore-Zeugs ganz gerne an Beirut. Und es sind immer noch schöne Songs und so, aber ich fand es einfach irgendwie interessanter so. Und jetzt ist es halt, ist es immer noch sehr toll hörbar. Ich finde, also es ist zwar kein Seelenstriptease, aber mitunter finde ich die Texte schon ein bisschen selbstmitleidig, muss ich sagen. Und das ist dann so, ja, anstrengend. Und es tut mir auch leid, dass du dich hast scheiden lassen müssen, aber jetzt lass mal gut sein. Jetzt mal. Aber dafür, das stimmt, die Musik fängt das auf. Also es ist nie so, dass man jetzt irgendwie in die Depression versinkt oder so. Aber also ich finde, es ist ein solider Platz 9, finde ich gut.
Er hat ja sein erstes Album 2005 rausgebracht, da war er gerade mal 19 und hatte noch so ein bisschen Welpenschutz oder so ein Wunderkind-Bonus vielleicht. Das gibt's beim vierten Album dann natürlich nicht mehr. Es gibt wohl auch so allerhand Coming-of-Age-Filme, die mit Beiruts Musik hinterlegt sind.
So, neulich habe ich auch eine NDR-Doku gesehen mit Beirut unterlegt. Ja. Da passt alles. Man könnte auch vielleicht einen Wes Anderson-Film mit
auf
Beirut
jeden Fall
unterlegen.
Schon, ne?
Wie sollte man den Soundtrack
Das schreiben? Ist so ein bisschen der Soundtrack zum Programmkino, zum Arthouse-Kino. Vielleicht.
Aber diese, alles nicht schlecht ist. Also Leute, ich finde, das sind keine Vorwürfe, die man machen kann.
Eigentlich nicht, aber es ist natürlich auch irgendwie jetzt das vierte Album und irgendwann ist diese Thematik vom Reisenden, der so auf der Suche ist nach sich selbst, hat sich so ein bisschen auserzählt. Oder so viele seiner Songs sind ja irgendwie so benannt nach irgendwelchen Städten, in denen er war oder auch nicht.
Die Band auch selbst.
So, also da geht es um Fernweh, um das Reisen, um so das.
Safin Stevens wollte mal 52 Bundesstaatenplatten machen. Ja. Also ich
dachte, den Plan hat er immer noch.
Man weiß es nicht.
Nee, das ist abgehakt. Das ist abgehakt.
Der hat den Seelenstrip. Seelenstrip, das kann man schwer sagen. Der hat ihn auf jeden Fall gemacht.
Okay, dann hören wir jetzt Beirut Platz 9 in den Detektor FM Jahrescharts mit dem Titeltrack No, No, No von Beirut. Das sind Beirut in einem Detektor FM Spezial. Sie hören die Jahrescharts auserkoren von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie haben gewählt und entschieden, Beirut gehört auf Platz 9 in den Detektor FM Jahrescharts. Bei mir im Studio sind immer noch Anke Behlert, Doris Helpold und Christoph Schirmer. Und wir besprechen jetzt Platz 8. Ja, so die Flaschen von Gift. Ja, Wanda, die Band aus Österreich mit ihrem zweiten Album Bussi. Bei Wanda ging alles ganz schön schnell. Erst im Februar waren sie noch mit ihrem ersten Album Amore auf Tour durch ausverkaufte Clubs, teilweise auch schon Hallen. Ich habe Sänger Marco Michael Wanda damals getroffen und der konnte den Hype um die Band noch gar nicht so richtig glauben.
Es ist sicher für jeden überwältigend. Die Amerikaner sagen bei den Awardshows immer, ich danke Gott, meiner Familie, meiner Plattenfamilie und Firma. Unerwartet halt. Also wir haben schon bei der letzten Tour alles ausverkauft, vor 3-4 Monaten. Aber wir hätten nie gedacht, dass das jetzt so schnell in größere Hallen springt. Und in München waren es 2000. Also das hätten wir einfach nie erwartet. Also großartig ist es gerade.
Ja, im Musikexpress konnte man dann im Sommer lesen, dass sich die Band ganz schön fertig gemacht hat. Waren endlos auf Tour, damals noch in so einem versifften Kleinbus, haben sich vermutlich jeden Tag die Kante gegeben. Der Schnaps spielt ja auch schon in den Liedtexten immer mal eine Rolle. Mit Major-Label im Rücken und Nightliner auf der Straße ging es dann munter weiter, die Wanderreise. Im Oktober kam Album Nummer 2, Bussi also. Darauf gibt es jetzt nicht mehr so den offensichtlichen Hit vielleicht, kein zweites Bologna. Mitgegrölt wird zu den Liedern aber nach wie vor. Wie sieht's bei euch aus? Grölt ihr auch mit bei Wanda?
Ich gröle immer noch mit. Und weil du es gerade sagst, es gibt nicht den einen Überhit wie Bologna. Dafür ist das Album, finde ich, sehr hittig ausgelegt. Also man hat diverse Hits, wo man einfach mitschreien könnte. Und vielleicht war das so den Machern hinter den Kulissen, die Fäden gezogen haben.
Die
Strippenzieher war das die Idee, dass man wirklich ein Mitgröl-Album macht. Was ich ein bisschen schade finde, da das auf jeden Fall Mitgröl und Mitmachmusik ist, aber ich finde, Wanda hat auch das oder haben das Potenzial, auch sehr tiefgründige, höherwertige Sachen zu machen. Das finde ich ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem, macht es immer noch Spaß auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall eine Spaßmach-Band. Die muss Spaß machen. Man darf die nicht so sehr zu denken.
Ich weiß nicht, wo du dieses Potenzial siehst, ehrlich gesagt, aber okay, ich finde Wanda nicht gut.
Warum?
Naja, mir sind die zu prollig irgendwie und zu, also die Musik finde ich einfach schnarchig. Ich gebe zu, dass die Songs durchaus Ohrwurmpotenzial haben, aber das ist ja auch das Schlimme daran. Man will es gar nicht singen und man tut es trotzdem. und ja, dieser Altherren-Gestus, den die an sich haben, das
der ist aber in Ordnung.
Ätzend.
Nee, ist er nicht.
Das, also, ich sehe den an, wir lesen Charles Bukowski und trinken dabei Rotwein, aber es ist okay für den Moment. Und wenn der Herr Wanda mit seiner zerrissenen, versifften Lederjacke da steht und sich auf den Boden legt und seine Zigarette raucht, dann ist das natürlich alles sehr pathetisch und wirkt auch für einige bisschen überzogen und vielleicht auch gar nicht authentisch, aber ich finde es authentisch, das ist so, die sind auf jeden Fall so und für den Moment macht mir das Spaß, dann nehme ich das denen ab.
Aber es ist halt dann auch wirklich nur also nicht mal eine Platte für einen Moment, sondern ich glaube, Wanda funktionieren live, also wie du sagst, man will mitgrölen, wenn man so gestrickt ist. Ich bin nicht so der Gröler auf Konzert.
Oder Bierbecher werfen.
Oder auch der Rau. Also weißt du, für mich passt das einfach nicht. Und deswegen kann ich kann mit der Musik einfach nicht so richtig viel anfangen.
Ist vielleicht auch ein bisschen, naja. Ist
vielleicht eine Jungsband im Gegensatz.
Ja, wollte ich jetzt gerade sagen, aber ich muss sagen, beim Konzerten sieht man auch viele Frauen. Deswegen konnte ich jetzt nicht sagen. Das ist eine reine Jungsband.
Und das Problem ist auch, wenn die bleiben dann halt nicht, ne? Wenn du eine Platte oder Musik für den Moment machst, dann haben die überhaupt keinen, so einen Langzeitwert oder so eine, wie heißt das Ding hier?
Nachhaltigkeit? Ja, aber so ein, okay, das ist jetzt ja zwar vom ersten Album, aber dieser Schlachtruf Amore, dieser ganze Gestus, der, finde ich, hat sich schon irgendwie eingebrannt.
Das hat sich so mäßig, das ist irgendwie auch nicht, das ist nicht so.
Das ist halt auch ein bisschen Wiener Attitüde. So.
Aber man hat das Gefühl, die nehmen sich so ernst selber.
Nö.
Ich finde, es gibt auch coolere Wiener Attitüden. Also wenn wir schon mal bei den österreichischen Newcomer-Bands sind.
Naja. Ja.
Man kann es auch anders machen als Wanda.
Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Gretchenfrage dann, Wanda oder Bilderbuch. Aber was ich hier schon so ein bisschen bemerke, ist, dass sich so ein Graben auftut zwischen Jungs und Mädchen bei Wanda. Das ist auch deswegen ganz interessant, weil es gab ja dann auch schon das erste kleine Skandälchen bei Wanda. Ronja von Rönne nämlich spielt ja in diesem einen Video mit, eine Journalistin, die in einem Artikel der Welt erklärt hat, dass Feminismus ekelhaft sei, so ungefähr. Und zack, gab es dann das Skandälchen, die Macho-Vorwürfe. Jetzt mal ganz abgesehen von irgendwelchen Verstrickungen, ist da was dran an dieser Macho-Attitüde?
Ich finde, das Netz hat ein wenig überzogen reagiert. Es gab ja dann diverse Artikel gleich und man hat dann überall schon gesucht und gewühlt, wo findet man jetzt
irgendwas. Wo kann man noch irgendwas ausgraben?
Ja, irgendein Zitat, ein Schlimmes. Und, das fand ich alles ein bisschen überzogen. Was ich schade fand von Wanda, die haben meines Erachtens nicht souverän genug reagiert. Denn erstmal haben sie gewartet und haben das nicht kommentiert und dachten, das zieht vorbei. Und dann mussten sie im Interviews darauf angesprochen, haben sie halt nicht einfach souverän reagiert. Sie haben gesagt, wir sehen es gar nicht ein dazu, irgendwas zu sagen. Wir müssen uns dafür nicht rechtfertigen. Und man hätte das einfach schneller und souveräner abtun können.
Da fehlt vielleicht auch noch so ein bisschen der, ich sage jetzt mal, klingt blöd, aber Professionalisierungsgrad. Ne? Jetzt sind die gerade frisch bei einem Major-Label und die haben das alles erstmal so mit sich machen lassen und haben ja, wie wir vorhin selbst gehört haben, dass auch alles, es ging alles wahnsinnig schnell so, ne? Die waren endlos auf Tour, die haben erstmal alles mitgemacht, was geht. So. Und dann mit so einer Situation souverän umzugehen, dafür haben sie vielleicht auch noch nicht genug
Erfahrung. Und die haben in dem Moment auch überhaupt nicht daran gedacht, dass das zu irgendwelchen Kontroversen führen könnte, bestimmte Handlungen, dass das natürlich dann eine weitere Tragweite hat, weil man einfach ein viel größeres Publikum hat und natürlich viel mehr Meinungen auch erzeugt dann dadurch. Und in dem Moment, wo die ein Video gemacht haben, wo die junge Ronja dann ihre Beine spreizt und die da in sie reingehen quasi, das fanden die witzig, aber die haben sich da halt leider ein bisschen blauäugig keine Gedanken weiter darüber gemacht.
Wobei wahrscheinlich im Netz auch Kontroverse durchaus funktioniert. Also ich glaube, das hat ihnen jetzt nicht super geschadet. Ich glaube, manchmal ist Kontroverse natürlich auch gut, weil das Aufmerksamkeit bringt und es wird weiterhin die Hallen füllen. Also da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen, dass Wanda aufgrund des Bussy Riots, wie die Zeit damals getitelt hat, irgendwie jetzt Schwierigkeiten haben werden, Platten oder Konzerttickets
zu verkaufen. Es wäre jetzt bloß die Gefahr, dass sie sich zu oft wiederholen und jetzt, wenn jetzt nur noch so eine Mitgrölnummern entstehen, dann finde ich, besteht die Gefahr, dass auch noch einige Fans sich dann langsam abwenden, weil dann sich das auch irgendwann wiederholt. Deshalb wäre es jetzt gut beim nächsten Album, wenn sie endlich mal auch zeigen, dass sie ein bisschen tiefere Sachen machen können und davon bin ich eigentlich sehr überzeugt.
Ich bin mal gespannt, weil die haben ja ziemlich schnell nachgelegt. Ne? Das zweite Album kam ja dann Holter die Polter schon im Oktober raus. Da war das erste noch nicht mal, glaube ich, ein Jahr draußen, zumindest in Deutschland, glaube ich. Von daher mal gucken. Ich habe auch schon Interviewpassagen gelesen, in denen es hieß, das Material für ein neues Album ist schon da. Also die haben da ein enormes Tempo irgendwie beim Song schreiben und Platten rausbringen offensichtlich. Mal gucken. Allgemein war ja im letzten Jahr viel die Rede von diesem Austropop-Revival mit Wanda und Bilderbuch. Marco Michael Wanda meint aber, der Vergleich zu den Altwienern, zu denen da immer Bezug genommen wird, der hinkt.
Wir sind einfach eine wirklich andere Generation. Also wir sind eine viel intellektuellere Generation, natürlich. Eine viel reflektiertere Generation, eine viel hoffnungslosere Generation, glaube ich. Wir haben das Glück gehabt, alle Musiker in Wien, dass die Plattenfirmen uns ignoriert haben, dass die Radios uns ignoriert haben, immer noch ignorieren. Wir laufen hier in Deutschland, Wanda läuft ja überall im Mainstream-Radio in Deutschland, aber in Österreich nicht. Und das war aber auch ein bisschen unser Glück. Wir konnten uns sehr frei entfalten. Also gute Position haben wir gehabt. Schauen wir mal, ob wir das noch halten können, wenn jetzt einer nach dem anderen berühmt wird. Keine Ahnung, wie das dann ist. Aber momentan ist alles sehr spielerisch und locker.
Ja, da wird sich amüsiert hier über den Wiener Schmäh.
Ja, weil er auch so viel betont hat, wie intellektuell er sei. Aber da Christoph hat ja offenbar noch Hoffnung für Wanda.
Ja, das ist auch so ein bisschen so eine selbstsichere Attitüde, ne? Aber das, ich kreide denen das nicht an, weil die Typen selbst sehr umgänglich sind und eigentlich jetzt nicht irgendwie abgehoben oder so. Auch wenn das jetzt
die
so.
Die sind echt, die sind authentisch. Denen nimmt man das ab und machen auch Späße mit. Ich habe zum Beispiel bei einem Konzert oder schon bei zwei Konzerten habe ich das gesehen, dass auf dem Konzert sich verlobt wurde und dann Fiancé hat dann quasi den Antrag gestellt auf der Bühne beim Konzert. Und ich glaube, solche Anfragen gibt es öfter mal an Bands, an die Lieblingsband und ich glaube, die wenigsten machen sowas mit.
Aber dieser Drang, sich von den Alten abzugrenzen, das verstehe ich nicht. Ich meine, Wien hat doch eine tolle Musiktradition.
Die grenzen sich nicht ab.
Neulich aber er hat es doch gerade gesagt.
Er hat aber bei der 1Live Krone haben sie zum Beispiel Genie von Falco gecovert auf Deutsch. was ich eine sehr große Performance fand. Er grenzt sich ja in dem Fall nur insofern ab, dass sie jetzt was anderes machen. Und er möchte wahrscheinlich nicht immer mit ihnen verglichen werden. Aber trotzdem vergöttern die auf jeden Fall auch Falco.
Aber dieses Ausrufen dieser Austropop-Welle, die ist ja auch mediengemacht. Das konnte man ja im letzten Jahr immer so ein bisschen beobachten. Das finde ich dann immer ganz interessant, weil auch so Leute wie wir, Radiojournalisten oder Musikjournalisten, das dann in der Form mitbekommen, als dass ne, so eine Welle hat dann immer auch Trittbrettfahrer. Und ich habe wirklich letztes Jahr auch viele Musik aus Österreich geschickt bekommen, wo ich dann aber sagen konnte, nee, also
Da freut man sich so halt, dass es nicht überhaupt
also wieder was deswegen, Gutes. Deswegen finde ich, ist es einfach, es ist halt Wander- und Bilderbuch. Das sind jetzt halt mal zufällig zwei Bands, die jetzt gerade populär geworden sind, zu Recht, wie ich finde. Und es gibt keine Welle. Oder so.
Das und die sind ja auch so unähnlich. Also man kann ja nicht von Austropop ist nicht die Hamburger Schule, wo man auch aber sagt, die klingen sich irgendwie ähnlich oder machen einen stilistisch irgendwie was.
Das macht man ja auch nicht bei anderen Städten zwangsläufig. Wenn jetzt zwei Bands aus Saarbrücken kommen, dann gibt es auch keine Welle oder so. Also kennt ihr eine Band?
Es gibt aber auch schon, jetzt dieses Jahr war auch in aller Munde Stuttgart als neue Musikmetropole. Ja, leider hat es von den Stuttgartern niemand in die Top 10 geschafft, aber ich habe ja gelunzt. Die Top 20, die Nerven waren in der Top 20 bei uns, stimmt, bei den Jahrescharts vertreten. Ich weiß nicht genau auf welchem Platz, aber ja.
Wir machen jetzt trotzdem nochmal einen Ausflug nach Wien. Hier sind Wanda mit 1, 2, 3, 4. Oder wie Wanda es sagen würden, 1, 2, 3, 4.
Ich bin ein trauriger europäischer Geist. Ich bleib die ganze Nacht, yeah!
Das war Platz 8 in den Detektor FM Jahrescharts. Wanda mit Bussi. Und die Detektor FM Hörerinnen und Hörer haben entschieden, Platz 7 geht an diese Band hier. An die vierte Platte von den Foals, fast schon eine Art Stammgast hier in den Jahrescharts, waren vor, ich glaube, 2 Jahren mit dem letzten Album auch schon dabei. Der Opener ist so ein bisschen verstörend, das war, glaube ich, auch der Vorab-Track, ein sehr sperriges Gitarrenbrett, täuscht aber ein bisschen über den Rest der Platte hinweg. Statt diesen klischeehaften Rockriffs gibt's da wieder sehr vertrackte, atmosphärisch schöne Foals-Kost. Meist so in einem gediegenen Tempo, wie hier gerade gehört, Mountain at My Gates. Das hat wenig mit diesen hastigen, verzappelten Foals von früher zu tun. Sänger Yannis Philippakis haben wir gefragt, ob sich die Arbeitsweise der Band über all die Jahre geändert hat.
Yeah, definitely. I think there's more like space for everybody to have an input. There's more trust, there's less discussion and neurosis. We just things that don't always need to be said, we just kind of understand what needs to be done silently. And I think that we've been playing together so long now that we've become kind of enmeshed in the way that we play together.
Die Foals sind als Band zusammengewachsen mit so einer Art blinden Bandchemie. Hört man das der Platte an?
Absolut. Also ich finde, ich war schon immer ein Foals-Fan, muss man sagen, aber jetzt haben sie sich gefunden. Also das ist eine meiner Lieblingsplatten des Jahres. Deswegen freue ich mich besonders, dass sie es auch bei den Hörern in die Gunst geschafft haben, bei Detektor FM in die Top 10 zu kommen. Es ist eine Platte, die man super gut hören kann. Also du sagst, dass der erste Song, What Went Down, ist ja auch der Titeltrack, führt eigentlich total in die Irre, weil er so viel aggressiver und düsterer und fast unangenehm ist, wie du ja auch schon gesagt hast. Und der Rest ist eigentlich wunderschön zu hören, hat natürlich Drive, hat Power, hat Gitarren, hat eben die Energie von Foals, die man sich wünscht, und hat aber auch so ein bisschen was Verträumtes und was in sich gekehrtes. Also die haben das Album auch aufgenommen in Frankreich irgendwo in so einem ganz entzückenden, sie haben es in einem Interview beschrieben, dass es ganz zauberhaft gewesen sein muss und dass diese Stimmung, dieses sich absolut wohlfühlen an einem Ort, sich so ein bisschen eingeschlichen hat in das Gefühl, diese Platte zu machen. Ich glaube, beim Songschreiben hat Yannis Philippakis jetzt, also sein Talent hat man ja schon immer gesehen, aber jetzt hat man das Gefühl, er kommt jetzt langsam so in die Kreise, wo man sagt, er ist einer der besten Songschreiber, die es in Großbritannien im Moment gibt. Und das ist spannend zu beobachten, was die so machen.
Ja, das Album ist auf jeden Fall sehr bedeutend, auch in der Album- oder Bandgeschichte für die Foals, denn die haben sich, finde ich, nach den vorhergehenden Alben, beiden Alben, die ich nicht so ganz und auch, glaube ich, nicht so erfolgreich waren, haben sich wirklich, wie Doris schon sagt, gefunden. Es ist nicht nur ein Hit-Album oder es ist eigentlich überhaupt kein Hit-Album, aber trotzdem lässt sich das sehr, sehr gut hören.
Also ich meine, es sind keine Hits, aber die Songs sind alle fantastisch. Also da gibt es bestimmt 8
sind
von
halt
den
erwachsen
10.
geworden, ne?
Ja, das ist so schlimm zu sagen, ja. Aber sie sind, glaube ich, die Floskel. Aber die sind, man kann es nicht anders ausdrücken. Also die haben das gefunden, was Foals ausmacht oder was sie wollen, dass die Band repräsentiert. Und die sind selbstbewusst, und stören sich nicht daran, ne, dass es jetzt eben nicht die Hits sind, aber es sind irgendwie 8 fantastische Songs drauf.
Das ist auch eine der wenigen Bands 2015, die so aus diesem klassischen Indie-Segment der 2000er rauskommen und endlich mal wieder ein gutes Album gemacht haben und da auch was Relevanz hat einfach.
Das finde ich ganz interessant, dass Foals wirklich eine dieser Bands sind, die auch mit dieser Klasse von 2005, sagt man, glaube ich, groß geworden sind.
The View, ne? Also haben zum Beispiel auch ein Album gemacht dieses Jahr, was komplett untergegangen ist, obwohl das auch nicht so schlecht ist, aber das interessiert keinen Menschen. Und Foals haben es wirklich geschafft, ein relevantes, sehr gutes Album zu machen.
Die haben den Absprung irgendwie geschafft, ne, von dieser Klasse von 2005, wenn man so will, indem sie sich eben irgendwie konsequent weiterentwickelt haben. Yannis Philippakis hat da auch eine Erklärung dafür, warum die Band überleben konnte.
I think the reason why we've survived as well is because we just focus on music. We're quite good at kind of blinkering out a lot of the external stuff. So anything frightens us. The only thing I guess is that we do kind of like playing. We like where we are now. I wouldn't want to be playing in like arenas, really, or like stadiums.
Ja, sind Sie erfolgreich der Coldplayisierung entkommen?
Ich weiß nicht, die Gefahr besteht vielleicht noch, aber Sie haben, ich weiß nicht, das würden Sie, glaube ich, nicht mit sich machen lassen. Also genau dieses Selbstbewusstsein, was man in der Musik hört, haben die, glaube ich, auch, um sich gegenüber einem Label, wie groß auch immer es vielleicht dann mal sein wird, sich durchzusetzen und zu sagen, nee, wir machen unser Ding und wir wollen, dass es jetzt so klingt und wir wollen uns nicht mehr in eine Richtung schieben lassen, geht, glaube ich, auch nicht mehr. Also weil die wirklich jetzt so, die stehen einfach im Studio und sagen, das machen wir. Und das ist toll zu sehen oder toll auch zu hören, also weil das Ergebnis ja dann nochmal beeindruckender ist als so ein Debütalbum oder irgendwas, wenn man sagt, nach 10 Jahren hat die Band so eine Position, wo man sagt, hey, da kann man wirklich nur beeindruckt hinhören.
Und sie müssen es nicht ausdiskutieren, ne? Sie gehen einfach ins Studio, in den Proberaum und spielen drauf los und verstehen sich blind. Das ist das Schöne, wenn man irgendwie über zehn Jahre als Band zusammen ist und es entwickelt sich ja dann wirklich so ein blindes Verständnis. Und das hört man dann auch.
Die ergänzen auch, wenn sie im Interview zusammensitzen, ergänzen die so gegenseitig ihre Sätze. Das ist total toll zu sehen. Also auch sehr charmante Menschen.
Also Konsens hier bei den Foals. What Went Down, ihr 4. Album, landet auf Platz 7 der Detektor FM Hörercharts für 2015. Wir hören einen Song, den sich Doris wünschen darf.
Lonely Hunter.
Von den Foals. Hier sind die Detektor FM Jahrescharts und wir machen weiter mit Platz 6. Sanfte Töne von Sufjan Stevens. Der wollte mal jedem Bundesstaat ein Album widmen, haben wir vorhin kurz angesprochen. 2 hat er geschafft, Michigan und Illinois waren es, glaube ich. Die Sache ist längst abgehakt. Danach hat er sich Weihnachtsmusik gewidmet und so ein paar Klangexperimenten im weitesten Sinne. 2015 dann wieder ein richtiges Album, Carrie and Lowell. Ein Konzeptalbum über seine Eltern oder genauer über seine Mutter und seinen Stiefvater. Die Mutter hat unter Depressionen und Drogensucht gelitten, ist 2012 gestorben. Das hat die Idee zu dem Album dann losgetreten. Wenn man die Entstehungsgeschichte so hört, könnte man denken, puh, das kann ja nur in wahnsinnig pathetischer Musik münden. Tut's aber nicht. Klar, wir haben auf diesem sehr leisen Album sehr traurige Folksongs, Songs, die einen runterziehen, aber den Kitsch und Pathos, den lässt Sufjan Stevens außen vor, oder?
Ich finde es auch. Also ich finde es total schön, das Album.
Es ist total schön. Es ist mutig. Mhm. Also alle Achtung, wenn man quasi so eine Familientherapie-Sitzung Verletzungen mit sich selber ausmacht und in Musik der Öffentlichkeit preisgibt. Ich liebe diese Platte. Ich habe gerade, als du den Hook, man kann ja nicht mal von Hook sprechen, bei Safin Stevens, als du den Ausschnitt gespielt hast, habe ich gemerkt, dass ich anfange zu lächeln, weil die Musik so schön ist. Und diese Platte kann man hören, egal ob man auch, man muss ja nicht durch solche Krisen gegangen sein, um Musik schätzen zu können. Und irgendwas in der Familie ist immer, wo man sich gut festhalten kann. Und diese Musik nimmt einen irgendwie mit oder eröffnet dir dann schon so Gedankenwelten, wo man sagt, ach, da kann ich mich reinversetzen. Und es ist einfach, ich freue mich total, dass es eine Platte wie diese geschafft hat in so eine Jahresendübersicht. Das würde man ja nicht unbedingt vermuten.
Es ist auch so simpel instrumentiert und so reduziert irgendwie alles. Und es ist aber trotzdem nicht langweilig. Es hat mich ein bisschen an Nick Drake erinnert.
Oder Elliot Smith oder so.
Die ich beide sehr, sehr mag. Ja. Und deswegen finde ich schön.
Fun Fact, das ganze Album ist nicht mal doppelt so lang wie der letzte Song auf dem letzten Album.
Oh Gott.
Und überhaupt hat Stevens da ja so einen krassen Wandel hinter sich. Also wer so circa 2010, 11 auf einem Sophie Stevens Konzert war, der hat das folgende Szenario gesehen. Konfettikanonen, Hula-Hoop-Reifen, Luftballons, Luftschlangen, Tanzchoreografien, bis zu 15 Musiker auf der Bühne. Das neue Album ist ja das komplette Gegenteil.
Wer dieses Jahr auf einem Sufjan Stevens Konzert war, hatte aber vielleicht das Glück, ein Drake-Cover zu hören von Hotline Bling.
Hotline Bling mit Akustikgitarre?
Mit kompletter Orchester, Bandbesteck, alles.
Auf dem Album aber zumindest ist es ganz schön reduziert, ne? Da haben wir gesagt, Stimme, Akustikgitarre, Klavier, teilweise ja wirklich aufgenommen mit so einer Voice-Memo-App von seinem Telefon, also minimalistischer geht's nicht mehr. Welcher Sufjan Stevens hat euch eigentlich besser gefallen? Der mit den Hula-Hoop-Reifen oder der mit der Voice-Memo-App?
Naja, es sind ja nicht die Hula-Hoop-Reifen. Also ich mag schon auch sehr die alten, also ne, Come on Feel the Illinois, das lebt ja dadurch, dass es eben so total ausladend ist und luxuriös und ne, das große Besteck, wie du sagst, Christoph, aufgefahren ist. Aber er kann eben auch das Reduzierte und das ist ja eigentlich immer so der Beweis dafür, wenn jemand gute Songs schreiben kann, sagen viele Bands ja, dann ist es völlig egal, ob du mit dieser Songstruktur die reduzierte Variante machst, die Akustikvariante oder ob du das große Orchester dazu bringst. Und das ist, glaube ich, etwas, was diese Platte nochmal komplett unter Beweis stellt, dass er einfach grandiose Musik schreibt, die so oder so funktioniert.
Für mich ist auch er einer der Künstler, der es für mich persönlich in meinen Gedanken eigentlich immer geben wird, denn du kannst, das ist wie ein Nick Cave, man geht da, kann sich nicht vorstellen, also man geht da immer hin. So, auch noch in 20 Jahren wird man zu seinen Konzerten gehen, weil er immer eine...
Ganz egal, was er für Alben rausbringt und wie die geworden sind. Ja. Ich finde das ganz witzig, was die Specs geschrieben hat. Carrie and Lowell ist das Sufjan Stevens Album für Gitarre und Bassleser. Also er hat sich wohl, was die Virtuosität angeht, da hat er wohl noch eine Schippe draufgelegt. Ist mir jetzt auch nicht aufgefallen. Also es ist vielleicht so ein Mucker-Ding dann, ne? Dass man irgendwie, oh, hier geht er aber filigran über das Gitarrengriffbrett. Sufjan Stevens mit, was hören wir? Should Have Known Better. Halbzeit in den Detektor FM Jahrescharts. Das war Platz 6, Sufjan Stevens. Und wir machen weiter mit Platz 5.
Wir sind Babys. Sie verstehen uns nicht.
Das rote Album von Tokotronic. In den 90ern haben sie noch gesungen, über Sehnsucht kann man nur schlechte Lieder schreiben. Und jetzt ein Album über die Liebe. Ich habe Sänger Dirk von Lozzo damals gefragt, wann ist denn ein Liebeslied ein gutes Liebeslied?
Wenn man es bei klarem Verstand geschrieben hat. Ein Liebeslied ist sowieso eine emotionale Sache oder Popsongs sind an sich emotionale Sachen. Wenn man aber versucht, Liebeslieder über zu emotionalisieren, um damit direkt an die Gefühle der Hörerinnen und Hörer zu appellieren, dann geht es meiner Meinung nach schief. Man muss immer dialektisch arbeiten. Ich glaube, ein gutes Liebeslied ist dann gut, wenn man möglichst analytisch an die Sache herangeht.
Wie ging es euch? Konntet ihr mit den analytischen Liebesliedern von Tokotronic was anfangen?
Bei mir war es jetzt nicht so das Jahr für Liebeslieder.
Der alte Romantiker Dirk von Lohzow.
Man glaubt es nicht. Ich habe, als ich heute Morgen drüber nachgedacht habe, ich gedacht, Tokotronic ist immer so ein bisschen wie so ein AEG-Geschirrspüler. Man kann sich total drauf verlassen, also aus Erfahrung gut. Man weiß ungefähr, was kommt. Da kann man nicht viel falsch machen, auch mit dem roten Album nicht.
Das ist ein Satz für die Ewigkeit. Tokotronic wie ein AEG-Geschirrspüler. Muss ich mir irgendwo hinschreiben.
Entschuldigung, ich hätte jetzt auch andere Marken sagen können. Aber
nee, ist ein guter Vergleich.
So, ja. Also weißt du, was ich meine? Es ist, das überrascht nicht total und es stößt einen auch nicht total ab. Aber so richtig rockt es nicht mehr, finde ich. So nach 20 Jahren hat man das Gefühl, ach Mensch, jetzt...
Aber es gibt, vielleicht sind wir die falsche Generation. Es gibt ja mehrere Generationen Tokotronik-Hörer. Man sagt die vor anfangen? Dem Weißen Album und die danach. Und mir geht's auch so, ich gehöre eher zu der davor. Und für mich fehlt schon bei den letzten beiden Alben oder auch schon drei Alben fehlen einfach so ein bisschen die Eier, auch wenn das so ein bisschen komisch klingt.
Was ich dann wieder schwierig finde, wenn du sagst, die Generation, die jetzt anfängt, ist ja eigentlich dann jünger und dann passt es aber nicht mehr zusammen mit einem 40-jährigen Songschreiber, der dann aus seiner größeren Lebenserfahrung heraus analytisiert seine Songs oder auch ironisiert. Also ich weiß nicht, ob die sich irgendwann wegspielen von einem Publikum, was sie überhaupt noch erreichen können.
Ich glaube, es tritt halt bei den Tokos so eine Art Überangebot ein. Man bekommt so alle 2-3 Jahre ein neues Album geliefert, jetzt schon das 11. Album. Ich bin ja für die Tokos eigentlich immer sehr empfänglich, habe mich mit dem Album aber nicht mehr so intensiv beschäftigt wie bei den Alben zuvor. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich so umgehört hat, die Leute waren mitunter fast schon genervt. Irgendwie so ein, schon wieder ein neues Toko-Album. Also ich kann es nicht mehr hören. So, vielleicht wäre da mal eine,
weiß schon nicht, wieder ein neues Buch. Eine Länge. Schon wieder Jubiläumsband.
Stimmt, es gab dieses riesige
daran sieht man Fotobuch. Ja auch, dass die Plattenfirma, die Zielgruppe wird ausgemacht als zahlungsfähiges Publikum, was sich gerne sehr hochwertig bebilderte Bände ins Regal stellt und dafür natürlich auch das Geld ausgibt.
Und ist damit auch eher die ältere Generation. Ne? Ich glaube, man kann das ja auch auf Tokotronic-Konzerten immer ganz gut beobachten. Ich war im Herbst auf einem, es gibt immer so ein witziges Phänomen, also die Band fängt für gewöhnlich mit so 2-3 Songs vom neuen Album an, da ist das Publikum immer noch so verhalten. Wippt so ein bisschen mit. Und dann heißt es irgendwann so, jetzt spielen wir ein Stück aus dem Jahr 1994 und dann brechen alle Dämme. So,
dann brechen aber die Dämme vor allen Dingen bei den Ü35 um die 40-Jährigen, die ihrer Freundin kurz die Brille geben zum Halten, gehen dann in die vierte Reihe.
Werfen und noch ihren Bierbecher weg so
und gehen ihren kurz, kurz für ein, zwei Songs für Freiburg kurz in die dritte Reihe. Und schmeißen sich aneinander.
Und kommen per Crowdsurfing wieder zurück.
Ich glaube, Freundin. Eine treffendere Beschreibung eines Tokotronic-Konzerts habe ich auch noch nie gehört. Vielen Dank dafür.
Naja, aber um jetzt zumindest noch mal eine gute Lanze zu brechen für das Album, was, also Dirk von Lohze hat das vorhin so erklärt mit diesen analytischen Liebesliedern. Das klingt natürlich so typisch tokotronisch verkopft irgendwie, aber ich finde die neuen Toko-Lieder, die funktionieren auch auf so einer ganz banalen Mit-Wip-Ebene. So ein Song wie Zucker oder so, zu dem kann man auch super schwofen. Irgendwie. Das ist natürlich nicht Musik. Mehr, wie Christoph sagt, hat keine Eier mehr. Das ist natürlich poppiger geworden.
Politisch
vielleicht
korrekt auszudrücken.
Vielleicht dem Thema angemessen ein bisschen poppiger geworden, aber...
Er trägt ja auch gerne rosafarbene Hemden, das ist ja okay.
Ich weiß halt nicht, vielleicht ist da jetzt mal eine längere Pause sinnvoll.
Ja, aber ich weiß nicht, wenn man 40 ist und die Familie ernähren muss, dann muss man auch öfter Platten machen. Das ist, glaube ich, auch ein Dilemma manchmal für Künstler.
Ach, aber es ist aber doch irgendwie schön, wenn alle 2-3 Jahre ein neues Toko-Album kommt, auch wenn man das jetzt mitnimmt oder nicht. Es ist so eine Konstante.
Man kann sich drauf verlassen.
Ja, dann hören wir jetzt Tokotronic. Ich habe mir ausgesucht den Opener, Prolog.
Eines Morgens bist du in der Fremde.
So, das war Platz 5 in den Detektor FM Jahrescharts. Tokotronic mit ihrem roten Album. Und jetzt gibt's einen kleinen Stilbruch bei Platz 4. Oder wie man es noch formulieren könnte, es wird explicit. It's where you and I was walking. Now I run again, got the whole world talking. King Kota, everybody wanna cut the legs off. King Kota. Black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run again, got
the whole world talk. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch das erste Hip-Hop-Album in unseren Detektor FM-Hörer-Jahrescharts. Direkt auch auf Platz 4 gesprungen, nicht schlecht. Es ist aber auch so eine Hip-Hop-Platte, die genreübergreifend funktioniert. Kendrick Lamar mit To Pimp a Butterfly. Kendrick Lamar pickt sich da wirklich die Rosinen aus der Popgeschichte raus. Jazz, Soul, Trap, Funk, da ist ganz viel drin. In einem Song hat er sich sogar bei der Akkordfolge von Radioheads Pyramid Song bedient und so ein Hit, wie der es eben gehörte, King Kunta, das funktioniert ja bei einer Hip-Hop-Party genauso gut wie bei der Indie-Disco. Es gibt ja so gefühlt alle 5 Jahre mal so eine Hip-Hop-Meilenstein-Platte. Die letzte war vielleicht Kanye West. Ist jetzt To Pimp a Butterfly von Kendrick Lamar so die neue Messlatte?
Zumindest vielleicht für dieses Jahr. Die Kritiken haben sich ja überschlagen, was das Album angeht. Aber mir fehlt persönlich so ein bisschen der Pop-Appeal. Es fehlt jetzt dieser große tanzbare Hit, aber das macht das durch Inhalt, macht das Album wieder wett. Es ist so ein typisches Pitchfork-Album. So ein, was halt von dem Feuilleton ein bisschen, findest du nicht?
Ich glaube, für Pitchfork ist es nicht verschwurbelt genug.
Ich finde, für ein Hip-Hop-Album ist es schon verschwurbelt, weil es fehlt diese bisschen Mittanz, Arschklatsch.
Aber King Kunta ist auch ein riesen Arschklatsch.
Ja, aber das hat trotzdem nicht die bösen Bässe und dafür ist das auch viel zu, der Inhalt, worum es in dem Album geht, der lässt einen dann ein bisschen schlucken auf der Tanzfläche. Da vergeht es einem dann ein bisschen. Er spricht ganz viele Themen an, er kommt ja aus Compton, diesen Problemviertel, wo es auch dieses Jahr den NWA-Film gab dazu. Das muss ich fast sagen, da hat er auch einen Track mit Dr. Dre gemacht für das Album. Den finde ich eigentlich noch besser als das Album, aber das nur am Rande. Ja, und die Probleme spricht er in dem Album an. Sehr komplex ist das musikalisch umgesetzt und ist ein großes Album. Weniger zum Feiern, mehr zum Hören, aber für mich ein Pop-Album, ein großes Pop-Album ist es nicht, es ist ein großes Album.
Aber es ist halt ein Hip-Hop-Album. Ich glaube, der will auch kein Pop machen.
Hip-Hop kann auch Pop sein.
Das ist eine Debatte, die wir in Beat irgendwann mal führen können. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass Dirk Justus nicht hier ist, um wirklich nochmal eine Lanze zu brechen. Ich finde es toll, dass ein Hip-Hop-Album es in die Jahrescharts geschafft hat. Und dass es irgendwie so 2 Plätze entfernt ist von Safin Stevens. Also das ist, glaube ich, das bisher abwechslungsreichste Jahr.
Klingt auch ein bisschen abwertend, Doris.
Nein, ich kann einfach damit nicht so viel anfangen. Und nicht musikalisch, weil musikalisch finde ich es völlig in Ordnung. Und also könnte es auch hören, selbst wenn sonst nicht ganz viel Hip-Hop in meiner iTunes Library vorkommt. Aber zum Stichwort explicit, ich kann damit nichts anfangen, wenn ich 30 Sekunden lang Nigger höre in einem Song. Da steige ich irgendwann dann doch aus.
Das ist, glaube ich, am Ende eine Frage der Sozialisation. Also wenn du in Compton aufgewachsen wärst, dann fändest du das sehr wohl gut.
Wahrscheinlich. Ja. Und offensichtlich sind genug Detektor FM-Hörer in Compton oder ähnlichen Stadtteilen.
Da haben wir die meisten Hörer.
Von Leipzig und Berlin aufgewachsen, um das schätzen zu können. Für mich, it's not my cup of tea, ist, glaube ich, das der Ausdruck.
Ich bin ja in Grünau aufgewachsen. Das so, Compton von Compton Leipzig von sozusagen. Ich finde das eine ziemlich, also er macht es ja dem Hörer nicht leicht, ne? Dieses ganze Zwischenspiel und Gedicht vorlesen. Und da muss man sich schon sehr drauf konzentrieren. Und deswegen stimmt es, was Christoph sagt, nicht so zum Feiern. Aber was ich ganz interessant fand auch, war, was Pharrell über ihn gesagt hat, er wäre nämlich der Bob Dylan dieser Ära. Ui. Und wenn man sich dann mal mit den Texten beschäftigt, ich habe es jetzt auch noch nicht so intensiv getan, zugegeben, aber es ist auch immer so viel Text.
Da muss man und so schnell hintereinander gesprochen. Schnell.
Im Hip-Hop hat man immer viel zu sagen.
Ja,
Das Feuilleton hat sich ja bei der Platte wirklich nicht mehr eingekriegt. Also die FAZ spricht von einer Oper und sagt, das Album gehört an die Schulen, an die Unis und natürlich auf die Straße. Es gibt da einfach ja sehr viel zu entdecken und es hat auch diese politische Strahlkraft, ne, die wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen haben. Es gab ja leider letztes Jahr diese Vorfälle in den Staaten, diese Polizeigewalt gegen unbewaffnete Schwarze, die Aufstände in Ferguson Und da ist dieses Album wirklich erschreckend aktuell. Das geht schon beim Titel los, Pimp a Butterfly. Das ist eine Anlehnung an das Buch To Kill a Mockingbird. In dem wird also ein schwarzer Farmarbeiter beschuldigt, seine Frau oder eine Frau vergewaltigt zu haben. Also Rassismus ist da ein ganz großes Thema auf dem Album.
Eine und weiße Frau.
Deswegen, genau. Und deswegen vielleicht so eine Art moderne Bibel für die afroamerikanische
Deshalb,
Kultur.
Hat das bei uns in Deutschland gar nicht so das Album die Relevanz und die Wichtigkeit, wie das in den Staaten hatte und immer noch hat. In den Staaten hat das Album viel mehr gestrahlt als bei uns, auch völlig berechtigt.
Ja, aber auch ganz gut rübergestrahlt, zumindest in die Feuilletons. Und dazu kommt ja wirklich, dass der Kendrick Lamar, also ich glaube, er ist so 27, ist aber wahnsinnig belesen und verwurzelt in der Hip-Hop-Tradition, kennt sich da wahnsinnig gut aus, vergöttert diesen Eazy-E von N.W.A. Und wenn man mal überlegt, Eazy-E ist 1995 verstorben und als die erste N.W.A.-Platte rausgekommen war, war Kendrick Lamar gerade mal ein Jahr alt. Trotzdem taucht er sogar in einem Trailer zu dem NWA-Biopic Straight Outta Compton auf. Und er ist, wie eben gesagt, eben auch auf Dr. Dre's neuer Platte zu hören. Es gibt diesen fiktiven Dialog mit Tupac auf der Platte von Kendrick Lamar. Also der hat seine Hip-Hop-Hausaufgaben echt gemacht, ne?
Ist sehr zeitgemäß, wollte ich noch sagen.
Dann hören wir jetzt King Kunter von Kendrick Lamar von der Platte To Pimp a Butterfly bei uns. Platz 4 in den Detektor FM-Jahrescharts. I got a bone to pick. Und zurück ist das musikalische Quartett. Anke Behler, Doris Helbold, Christoph Schirmer und ich, Gregor Schenk, sprechen über die Top 10 der Detektor FM Jahrescharts. Das eben war Kendrick Lamar und das hier ist Platz 3. Möchte das so ungern runterziehen.
Dann mach's nicht.
Weil dann dieser Beat reinkommt. Super. Tame Impala mit Currents. Frontmann Kevin Parker hat den Bandsound von Tame Impala so ein bisschen im Alleingang umgekrempelt. Bisher kannten wir von Tame Impala vor allem diese Vorliebe für so Spät-70er Psychedelic. Jetzt kommen allerhand Synthesizer ins Spiel. Allerdings macht er nicht den Fehler, den so manche Gitarrenbands machen, die sagen, jetzt probiere ich mal ein Synthi aus. Nämlich, dass man irgendwie so billig irgendwelche Elektrotrends kopiert, sondern er schichtet sie zu ganz eigenen Sphären auf. Und auch wenn man es gar nicht richtig wahrnimmt, die Gitarren hat Kevin Parker nicht verbannt, die sind sogar in jedem Song zu hören, sagt er.
Well, you know what, there are guitars on every song. But I just wanted to use guitars as more of a cameo appearance, you know, like a flavor that comes in and out. And you know, and when they're used sparingly, they're more unexpected. Then they have more of a presence, like a person writing an orchestra piece. I guess in the way that the guy at the back with the cymbals that every few minutes just crashes them. I wanted the guitars to be kind of like, to play that role rather than just be this like constant chugging thing in the song.
Ja, Kevin Parker von Tame Impala hat uns hier erklärt, dass er also in jedem Song, auch wenn man es nicht so unbedingt wahrnimmt, Gitarren eingesetzt hat, die aber eher so Cameo-Auftritte haben, also wie in so einem Orchesterarrangement, wie so ein Schlag aufs Becken eingesetzt werden, also so ganz bedacht sozusagen. Was sagt ihr, funktioniert der neue Tame Impala-Ansatz?
Ich finde das ja sehr überraschend, das Album, dass die so eine Wandlung gemacht haben, weil die waren ja eigentlich schon sehr erfolgreich mit dem Psych-Rock, den sie vorher gemacht haben. Und ich hätte jetzt gedacht, sie reiten noch etwas mehr auf dieser Welle. Denn Psychedelic Rock hat ja gerade so das Gefühl, auch gerade ist gerade eine gute Zeit dafür.
Läuft gerade ganz gut. Läuft bei Psychedelic Rock.
Könnte man also noch ein bisschen auf der Welle reiten und dass das jetzt so elektronisch wird, hätte ich nicht gedacht. Hut ab dafür. Ist persönlich nicht my cup of tea so sehr, weil ich das, was sie vorher gemacht haben, mehr mochte. Aber sie haben es trotzdem sehr erfolgreich und sehr hittig umgesetzt. Und ich glaube, es könnte jetzt so ganz langsam Richtung Stadion gehen. Vielleicht nicht ganz Stadion, aber es läuft auf alle Fälle erfolgreich weiter. Und sie haben das sehr viel besser umgesetzt als so manch andere Band, die auch vorher schön in die Gitarre gemacht haben und dann abgedriftet in zu sehr elektronisches. Ich erinnere mich da an MGMT, wo das auch für eine Platte mal voll in die Hose gegangen ist. Und das Gegenteil, dass es auch anders geht, haben Tame Impala mit dieser Platte bewiesen.
Und wenn es das Stadion noch nicht ist, zumindest die Hauptbühnen bei den Festivals. Also beim Lollapalooza im letzten Jahr, dann hat er noch so eine kleine Nebenbühne gespielt. Aber das wird auf jeden Fall größer. Und ich denke auch Respekt, dass man, obwohl die Welle mit dem Psychedelic noch laufen würde, sich bewusst dagegen entscheidet und sagt, kein Bock mehr darauf, wir machen jetzt was anderes. Ich habe mich im letzten Jahr schon geoutet als nicht der größte Elektronik-Fan. Ich mag die Platte trotzdem sehr gerne. Das Einzige, was ich ihm vorwerfe, ist, dass man dieses nicht mehr rauskriegt aus dem Kopf.
Ja, man kriegt so einiges nicht mehr raus, finde ich. Also für mich die Bassline des Jahres, der Award für die Bassline des Jahres geht an diesen Song, wie heißt er? The Less I Know, The Better. Die geht mir nämlich nicht mehr aus dem Kopf raus. Mach ich jetzt nicht, hören wir nachher.
Ich finde es auch sehr gelungen. Also obwohl ich muss da Christoph zustimmen, das Gitarrengenudel vorher auch schon ganz gut gefallen hat. Und von mir aus hätte er damit auch noch ein bisschen weitermachen können. Aber jetzt nudeln halt die Synthesizer und das ist auch schön.
Vor allen Dingen in diesem Monstrum von Opener, Let It Happen, ein fast 8 Minuten langer Trip mit diesem Bruch in der Mitte, wo diese neue Melodie reinkommt, ein Song im Song quasi. Klingt ja alles sehr vertüftelt. Kevin Parker aber ging es beim Songschreiben vor allem um Einfachheit, hat er gesagt.
When I listened to the album 2 years later, I noticed that it wasn't as easy listening. It didn't sound as pure. I wanted something to sound kind of like just simple, just more minimal, you know, because I've always loved minimal music. I love the amount of space that it has. I just feel like simplicity is such an elusive thing to grasp in music. You know, if you can make a minimal song that's amazing, then that is some kind of achievement.
Wobei, so minimalistisch kommt mir es eigentlich gar nicht vor, ne? Wie er da die Synthes übereinander schichtet.
Überhaupt nicht. Aber ich finde es halt sehr interessant, dass er offenbar ja ein Typ ist, also wie man auch in diesem kurzen Ton schon hört, der seine eigenen Sachen immer nochmal reflektiert. Und wenn er sagt, dass das Album davor konnte er irgendwann nicht mehr hören, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Also ich bin sehr vorfreudig auf das, was als nächstes kommt, weil vielleicht sind es wieder die Gitarren, vielleicht ist es was ganz anderes, was man nicht erwartet. Also man kann sich davon von Kevin Parker auf jeden Fall versprechen, dass man überrascht wird nochmal. Und das ist eine schöne Sache, finde ich, bei Musik.
Ja. Sind wir uns einig bei Tame Impala?
Currents ist eine tolle Platte.
Ist eine Spitzenplatte. Und hier kommt die Bassline, die auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht mehr aus dem Kopf gehen wird. The Less I Know, The Better von Tame Impala. Es ist vor Spannung schon kaum mehr auszuhalten. Platz 3, Tame Impala in den Detektor FM Jahrescharts. Und alle wundern sich, was ist denn jetzt auf Platz 2? Aha, das ist doch dieser Jamie XX In Color heißt sein Album, sein erstes Soloalbum. Man kennt ihn als Beatbastler der englischen Wave-Pop-Band The XX und als Produzent und Remixer. Zwischendurch hat er auch noch Zeit gefunden, an eigenen Stücken zu arbeiten. Die hat Jamie XX also jetzt in seinem Debütalbum In Color vereint. Er lebt darauf seine Liebe zur elektronischen Tanzmusik aus. Seine Version klingt aber eher wie der Morgen nach der Clubnacht. Das ist nicht mehr nur noch Euphorie, sondern auch schon so ein bisschen Katerstimmung. Vor allem aber ist das höllisch vielfältig. Allein wenn man sich die Gäste und die verwendeten Samples anschaut, da ist von Hip-Hop über Jazz bis Indie so ziemlich alles dabei. Genauso wie der Titel und das Plattencover, also alles ganz schön bunt. Ist das vielleicht schon zu bunt, um das in einem Rutsch mal so wegzuhören?
Nö, ich glaube, man kann da durchhören, rutschen und dann ist es aber vielleicht auch ein bisschen weggerutscht. Fürchte ich.
Hör ich da eine Kritik?
Nein, du hörst keine Kritik. Ich habe es einfach nicht oft gehört. Also da oute ich mich. Also das ist ja wieder, wir sind wieder im elektronischen Bereich. Ich habe es pflichtschuldig gehört, hatte aber nicht das Gefühl, dass es mir ans Herz wächst. Aber das muss nichts heißen.
Ist aber auch nicht so eine Herzmusik.
Richtig,
ja, also genau. Es ging mir ähnlich. Ich finde es ziemlich groovy und mir gefällt es auch besser als die XX, muss ich sagen. Es ist nicht so nabelschaumäßig und zieht einen nicht so runter. Es ist natürlich auch ein ganz anderer
Ansatz.
Ja, genau. Ja. Genau, tanzen und nicht so sehr genau. Herz.
Aber er macht es sehr gut, also wie er da alles so zusammenwirft, das ist durchaus geschmackssicher.
Er ist ja an Produktionen, er hat ja vor dem Album schon sehr viele, vor allem Remix, aber auch selber Stücke gemacht, abgesehen von dem ja sowieso ganzen XX-Zeug. Und deshalb wurde es jetzt, haben sich viele schon gefragt, kommt jetzt endlich mal auch ein Album von ihm? Und die Sachen auf dem Album. Das Album ist auch sehr im Stile von den Tracks, die er sonst immer so raushaut und dann auch auflegt. Er ist ja auch ein begnadeter DJ. Und ihm wurde so ein bisschen vorgeworfen immer, dass er den Hype nicht verdient hatte. Es gab ja auch schon vor ihm, ist Jamie XX abseits von The XX eigentlich auch ein Name in der elektronischen Szene, sage ich mal, und darüber hinaus natürlich. Und man hat ihm ein bisschen vorgeworfen, dass er immer so eine billige Produktion gemacht hat. Es klang immer so alles, als wäre das ganz schnell irgendwo rausgesampelt und schnell zusammengebaut und dass er den Hype gar nicht verdient hat. Jetzt hat er das Album gemacht und hat wieder die Lorbeeren dafür gesammelt und ich finde das auch halbwegs berechtigt, also, denn ich finde es immer schwierig, ich finde es gar nicht so leicht, ein Album zu machen, was leicht klingt, und das ist bei ihm so. Er hat, das ist ein fluffiges Album, sehr poppig, obwohl es man hört, was für Einflüsse er mit reinspielen lässt, von Crime über die ganzen untergrundbritischen Sachen, die es da, Garage und so, hat er alles mit reinfließen lassen und trotzdem aber auch Jazz, und hat mit Young Thug, dem gerade sehr aktuellen Rapper aus den Staaten, sich mit aufs Album geholt, hat da auch eine sehr fluffige Nummer gemacht mit einem ziemlich bekannten Jazz-Sample. Und das leicht klingen zu lassen, ist, glaube ich, ganz oft gar nicht so einfach.
Diese Vielfalt finde ich großartig, aber jemand, der jetzt zum Beispiel lieber Hip-Hop hört, der wird halt gerne diesen Track mit Young Thug gerne hören, dieses Good Times.
Den hat er aber, den Hip-Hop-Hörer hört, holt aber Jamie XX auch mit dem Album ab.
Aber dann gibt's halt irgendwie so einen Song wie Loud Places, der dann vielleicht eher so bei den Indie-Fans Anklang findet. So
mit Romy von XX
genau, an der Stimme. Genau, das ist schon sehr breit gefächert. Und ich glaube, wenn du jetzt sagst, okay, ich will lieber so ein bisschen was zum Tanzen oder in den Abend starten oder irgendwie, dann ist, glaube ich, so ein DJ-Set von Jamie XX von, weiß ich nicht, irgendwie Boiler Room oder so, wahrscheinlich das Stringentere oder genau, eigentlich das Stringentere.
Jetzt wissen wir also, wie so Gregor Schenk in den Abend startet. Zu Hause, kommt nach Hause, schmeißt nochmal den Boiler Room an im Netz und guckt sich Jamie XX an und startet genüsslich in den Partyabend, geht nochmal in die Küche, nimmt sich einen schönsten Weißwein oder ein Sektchen aus dem Kühlschrank, macht sich den Sekt auf und dann gleitet er in die Nacht.
Hast du irgendwie eine Webcam bei mir installiert zu Hause oder was? Naja.
Entblößt.
Ja, jetzt ist es raus. Ich glaube, um mal wieder zurück zur Platte zu kommen, so ein einziger Wermutstropfen ist vielleicht, als Live-Set ist es nicht wirklich brauchbar, fand ich. Mit der Ausnahme von so einzelnen Auftritten bei irgendwie so Late-Night-Shows, wo er dann irgendwie Loud Places interpretiert hat und da war halt die Sängerin von The XX mit dabei, da war der Gospelchor mit dabei, ein Schlagzeuger, Jamie XX selbst hat Keyboard gespielt. Dann habe ich Auftritte gesehen beim Glastonbury oder so, da steht er halt alleine und macht so sein DJ-Set, was ja eigentlich auch völlig normal ist so für ihn, aber wenn er dann Loud Places abspielt, dann ist das so, da spielt ja da jemand Gitarre, da singt ein Gospelchor.
Das ist aber ja allgemein ein Problem an elektronischen Produzenten, die einfach die Tracks ihre Songs an einem Reißbrett, in dem Fall am Rechner, zusammengeschnipselt haben, das dann nochmal neu umzusetzen mit einer ganzen Band, wenn man einfach das nur alleine gemacht hat und keine Band einfach ist, sondern es nur alleine gebastelt hat, ist halt immer sehr oft sehr schwierig und sehr selten gelingt das überhaupt.
Und er ist halt so in dieser Zwischenstelle zwischen Club und Band oder so. Also das, ne, viele Songs auf dem Album sind auch einfach Songs, also geschriebene Songs, die, wenn du sie als DJ auflegst, vielleicht nicht so gut funktionieren.
Ich glaube auch, dass er, weil das halt so ist, dass man, wenn man ein Album rausbringt, auch live spielt, alleine daran geschuldet, dass man irgendwie Geld verdienen muss, da ja bei der Platte nicht mehr so viel Geld hängen bleibt. Aber ich glaube, er ist lieber DJ und das liegt ihm mehr und das möchte er auch. Er hat das jetzt nur die paar Konzerte gespielt, weil er es irgendwie musste, in Anführungszeichen. Aber ich glaube, er wird als DJ da uns treu bleiben.
Jetzt wird er uns erstmal beschallen mit einem Song aus seinem Album In Color. Das ist hier bei uns auf Platz 2 in den Detektor FM Jahrescharts. Wir hören Loud Places. Platz 2 in den Detektor FM Jahrescharts. Jamie XX mit seinem Album In Color. Und jetzt wird's spannend. Nochmal zur Erklärung, wir haben uns diese Top 10, die wir hier in den vergangenen 2 Stunden präsentiert haben, nicht ausgedacht. Das haben Sie gemacht, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie konnten abstimmen auf unserer Seite detektor.fm und damit Ihre Lieblingsalben in unsere Jahrescharts wählen. Und jetzt ist es soweit, wir lüften das Geheimnis um Platz 1 hier mit unserem musikalischen Quartett. Vielleicht können wir da mal so einen kleinen Trommelwirbel simulieren. Zeit für Platz 1. Platz 1 kommt aus Österreich. Bilderbuch, eine Band, die es schon seit gut 10 Jahren gibt, die schon 2 relativ unbeachtete Alben rausgehauen hat. Aber mit diesem Album, mit Chic Shock, sind sie plötzlich in aller Munde. Wir hatten ja vorhin schon Wanda in den Top 10. Haben Bilderbuch hier jetzt auch so ein bisschen von der viel besprochenen Austropop-Welle profitiert?
Na, wir haben ja uns ja vorhin schon entschieden dafür, dass es keine Welle ist. Und wenn man mich aber fragt, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Wanda und Bilderbuch, dann doch Bilderbuch bitte.
Auf jeden Fall. Und wir haben, glaube ich, hatten wir auch noch nie 2 Bands aus Wien in den Top Ten.
Ich glaube, wir hatten auch noch nie so viele deutschsprachige Bands vergleichsweise. Tokotronic, 2-mal
bei Österreich. Bilderbuch finde ich aber, es ist noch weniger wichtig, wo die her sind. Mhm. Das spielt in der Musik keine Rolle. Bei Wanda spielt das schon mehr eine Rolle. Für mich Bilderbuch mega stark, aber eigentlich so vom Kopf her schon fast eine Band von 2014. Es kam zwar, das Chic Shock Album kam zwar im Januar oder Februar 2015 raus, aber die eigentlichen Hits, Maschinen und Plansch und Feinste Seite, ja, die Videos dazu und die Tracks kamen schon 2014 raus und damit begann auch der ganze Hype schon mit dem, mit dem Video zu Maschinen, wo er, der Sänger, in diesem gelben Lamborghini sitzt und da aussteigt und dazu noch das Video von Plansch in diesem Swimmingpool, wo er sah, das sind einfach großartige Videos, die meiner Meinung nach sehr viel auch mit zu dem Erfolg dazu beigetragen haben. Und dann kam erst das, und dann die Tracks sind rausgekommen und da gab es aber gar nur eine, glaube ich, eine limitierte EP dazu, aber das Album, da wurde dann so ein bisschen der Hype noch aufgefangen und gewartet und noch ein bisschen geschürt. Man hat irgendwie, man war Vorband von diversen Bands und dann hat man das rausgeschossen.
Das war aber auch eins dieser Alben, wo man dann schon die Hälfte irgendwie kannte. Ne?
Genau.
Oder mindestens die Hälfte.
Und die Leute haben halt regelrecht darauf gewartet, dass sie es endlich kaufen konnten und dann sind noch ein paar andere, also Om und wie heißt der Opening-Track, den wir auch spielen?
Willkommen im Dschungel.
Das waren dann die späteren Singles, die noch nicht, die erst auf dem Album dann drauf waren, die auch stark waren, aber die Übertracks sind Maschinen auf jeden Fall. Für mich was ganz Frisches, macht musikalisch, verbindet auch ganz viel und lässt ganz viel mit rein, ist schon fast experimentell und kann man gar nicht so genau beschreiben.
Mir gefällt, wie die mit der Sprache spielen. Wir hören mal kurz, was Bilderbuchsänger Maurice Ernst von der sonstigen deutschsprachigen Musiklandschaft hält.
Was uns immer schon ein bisschen gestört hat, ist, dass es eigentlich immer nur so 2-3 Arten und Weisen gibt, etwas zu singen, zu sagen, wie Lieder klingen. Und jetzt hat es auch wieder eine große Schule gegeben oder einen großen Hype, eben Deutschrap und so weiter. Und wir haben einfach immer das Verlangen gehabt, es kann ein bisschen mehr wieder Musik sein. Weniger nur Backing-Musik zu Lyrics oder weniger auch nur immer gleich nur lustig, nur böse, nur platt, mehr wieder diese Dinge aufbrechen, mehr wieder der internationale Popgrößen zu betrachten und da ein bisschen mit zu spielen. Es kann ein Hit genauso Message haben.
Es ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding, ne, dass deutsche Texte oft in so Schemen abdriften. Entweder hast du halt dieses stinklangweilige 1:1, ich erzähl dir jetzt mal, wie es mir geht, oder du hast den dreifach ironisch gebrochenen, um die Ecke gedachten Tokotronic-Text oder aktueller den Deutschrapper, der ja mehr oder weniger so ein Geschichtenerzähler ist, der in seinen Liedern auch sehr, sehr viel zu erzählen hat. Und da haben das Bilderbuch irgendwie raus und haben da so ihre ganz eigene Kunstsprache gefunden. Das muss nicht immer Sinn ergeben. Oftmals ist das ja auch ganz schön gaga, was die singen. Ne?
Es funktioniert ja auch ein bisschen als Instrument, die Stimme bei ihm.
Ja. Es macht auf jeden Fall Spaß, denen zuzuhören. Also weil die einfach, man merkt, dass sie Lust dran haben, ganz verschiedene Dinge zu machen. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt, Christoph. Und die sind musikalisch witzig und groovy und funky und aber ganz unterschiedlich. Also da, die Songs klingen jetzt untereinander im Vergleich nicht so super ähnlich. Und dann kommt noch dieses spielerische Element mit der Sprache und mit den Texten dazu. Klar, das macht nicht immer Sinn. Ich habe auch heute Morgen erst wieder gedacht, wie Hitze im Tiefkühlfach. Du bist nur hinter meinem Hintern her. Okay, es hat vielleicht auch Grenzen, aber das Gute ist, man konzentriert sich eben nicht nur auf den Text und denkt, dann ist man vielleicht enttäuscht, sondern man hat immer noch als Gegenpol die Musik, die einfach total spannend ist und wo man einfach echt Bock drauf hat, wenn man das hört.
Stimmt, ich finde es auch ganz cool, wie sie sich so selbst sozusagen, also ihr altes Image so völlig hinter sich gelassen haben und sich komplett jetzt in schrillen Farben kleiden und was weiß ich und in Pools springen und das dabei aber auch noch so, ja, ziemlich, also einfach gute und witzige Songs rauskommen. Finde ich gut.
Ja, dieses ganz unbekümmerte Rausstellen von so Coolness oder oftmals wurde auch getitelt sexy Texte, so, ne, dass die Texte so sexy sind, was auch immer das bedeuten soll, ne? Aber so dieses sich nicht einen großen Kopf drum machen, wie man jetzt einzelne Phrasen verpacken könnte oder so, sondern halt mehr so auf Klang, auf Phonetik vielleicht irgendwie abzielen. Was vielleicht so ein bisschen fehlt, ist der Schmutz in der Musik, ne? Die Lieder sind alle schon relativ glatt produziert, aber die Leute, die mehr Schmutz haben wollen, die können ja Wander hören.
Die können durch die schrägen Texte und das ist auch, es ist zwar sauber gemacht, aber es ist trotzdem ein bisschen experimentell auch und deshalb ist dieser Sprung ganz groß in diesen ganz großen Mainstream-Radio, dass es nervt, haben sie nicht geschafft und das ist auch, glaube ich, ganz gut.
Das Einzige, was vielleicht zu bedenken ist die Frisur von Maurice Ernst.
Blond war doch dieses Jahr sehr in. Haben sich blondiert.
Das stimmt, aber es sieht nicht gut aus. Aber die Musik ist, also, ne, was soll's?
Was ich ganz witzig finde, ist dieser Vergleich, der jetzt neulich immer wieder gezogen wird. Bilderbuch und Wanda sind wie Blur und Oasis. Das ist wirklich fast beängstigend, wie viele Ähnlichkeiten es da gibt.
Und deswegen mögen wir Bilderbuch lieber, weil wir auch damals schon Blur lieber mochten.
Das geht los bei den Bandmitgliedern. Ich glaube, Wanda 5, Oasis 5, Bilderbuch 4, Blur 4. Dann hast du die Vorbilder, Wanda, Oasis, die Beatles, so. Bei Bilderbuch und Blur total eklektisch, breit, auch mal Hip-Hop und so. Den Style, die Lederjacke von Marco Michael Wanda und die abgefrackten Klamotten von Oasis vielleicht. Und ich glaube, der Sänger von Bilderbuch wurde von der GQ zum bestangezogensten Mann oder so in Österreich gewählt. Und auch da ist ja irgendwie Damon Albarn schon so ein bisschen so eine Style-Ikone.
Stimmt, aber
Style-Ikone.
Ja, dann nicht, weil Liam Gallagher wurde als Stil-Ikone.
Ah, okay. Na gut, da hinkt es ein bisschen, aber die Inhalte, da können wir uns vielleicht noch drauf einigen, weil bei Wanda haben wir die großen Themen, die Liebe, den Tod, den Schnaps, Oasis, gib mir hier Gin und Tonic, nee, wie heißt es?
Ja, stimmt schon.
Gib mir Korn und Sprite, hätte ich fast gesagt. Ja. Und bei Blur darf es auch mal so ein bisschen dadaistisch sein, also das ist interessant, dass es diese Parallelen gibt.
Aber man hofft, dass der Herr Ernst jetzt nicht wie Damon Albarn gleich als nächstes japanische Opern schreibt, sondern vielleicht noch ein, zwei Platten für Bilderbuch.
Ja. Oder so eine Band gründet, die dann nur aus Comicfiguren besteht. Hören wir einen Song von unserem Platz 1 in den Jahrescharts.
Offensichtlich dann das Album des Jahres.
Ja, 2015. Das Album des Jahres von Bilderbuch. Wer hätte das gedacht?
Verrückt.
Mal ehrlich.
Ich nicht.
Siehste? Was wollt ihr hören? Wir haben zur Auswahl Schickschock, Om, Maschinen, Willkommen im Dschungel.
Schickschock. Ich hätte mir jetzt Om gewünscht, aber ich beuge mich den Damen.
Hier ist Schickschock von Bilderbuch.
Wir sind doch nur hinter deinem Hintern. Nee.
Sag es laut. Du bist hinter meinem Hintern her.
Applaus für Platz 1 der Tech-Club im Jahrescharts. Das waren Bilderbuch. Die Gunst der Hörer hat diese Band bekommen und ist auf Platz 1 in den Detektor FM Jahrescharts. Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch der Ausblick auf das Musikjahr 2016. Was da so kommen mag. Wird in 2016 ein gutes Jahr, liebes musikalisches Quartett?
Ja, es wird ein gutes Jahr.
Es wird ein grandioses Jahr.
Wieso?
Weil...
zum einen, weil es ein neues Album von den Tindersticks gibt, nämlich gleich jetzt im Januar. Und das wird ganz bestimmt ganz schön werden. Auch außerdem noch Get Well Soon. Und ich freue mich auch noch auf Christopher Aström, einer meiner Lieblingsschweden. Und du, Doris, ich glaube, da kommt was ganz Großes auf dich zu.
Auf mich kommen ganz viele ganz große Sachen zu, obwohl ich muss sagen, ich kann mich auch über 2015 nicht beschweren. Letztes Jahr habe ich geklagt, dass zu viel Elektronik gewesen sei und ich wollte mehr Gitarren. Letztes Jahr hat genau das gebracht. 2016 wird noch besser, zum einen, weil The Cure wieder auf Tour gehen. Meine Jugend kommt also zurück, das ist das eine, was mich langsam beruhigt, dass we go full circle. Und die 80er sind, oder 90er sind wieder da und meine großen Helden bringen alle dieses Jahr neue Platten raus. Und ich mache mal in Reihenfolge der Größe meiner Liebe für die Bands.
The Coral. Absteigend oder aufsteigend?
Aufsteigend. Also The Coral auf Platz 3 sozusagen, jetzt meine eigenen Jahrescharts. Die Alben des Jahres 2016 stehen für mich also an dieser Stelle schon fest. Ich lege mich fest auf The Coral, die kommen auch auf Tour im April und bringen eine neue Platte mit, die irgendwie Distance wird die heißen. Das wird super, weil die haben 5 Jahre Pause gemacht und
wurden ja auch vom Major geschmissen und bringen das jetzt in Eigenregie raus. Und da bin ich auch sehr gespannt.
Ich glaube, das wird toll. Also weil das letzte war ja so ein bisschen so eine verschwurbelte Uraltplatte, die sie nicht rausgebracht haben und dann irgendwie 10 Jahre später ausgegraben haben und jetzt nochmal neu sich reformiert haben sozusagen. Das andere, wo ich sehr viel erwarte, und Anke hat schon gesagt, du kannst eigentlich nur enttäuscht werden. Ich glaube, es ist nicht The Last Shadow Puppets. Bringen ihr zweites Album raus. Also dieses Projekt von Alex Turner.
Das kann ja nur schlimm werden.
Christoph Schirmer. Alex Turner und Miles Kane zusammen nach, ich glaube, 8 Jahren. 2008 war die erste Platte, Age of the Understatement. Das ist eine der Platten, die ich immer noch am meisten, am häufigsten höre und immer noch großartig finde. Die gibt's also wieder mit Nummer 2 und hoffentlich auch vielleicht Natur. Und das andere ist The Divine Comedy. Neil Hannon hat sich nach 5 Jahren oder so auch mal wieder entschlossen, eine Platte zu machen. Darauf freue ich mich am allermeisten.
Christoph, was hast du auf dem Zettel?
Ich habe noch gar nicht so viel auf dem Zettel. Ich lasse das einfach mal rankommen. Ich habe nur mitgekriegt, LCD Sound System sollen das Coachella Festival, das ist ja das Festival, was so im April so der Wegweiser ist, was im Jahr noch so passieren wird, sollen die headlinen. Und James Murphy hatte ja erst vor ein paar Jahren groß verkündet, dass LCD Sound System es nicht mehr geben wird. Und jetzt dann doch die Reunion. Ich weiß gar nicht, ob das schon feststeht, ob da jetzt auch ein Album kommen soll. Ich nehme an, ja. Da bin ich sehr gespannt. Mochte ich früher sehr gerne. Und
Guns N' Roses sollen da ja auch spielen.
Oh, ja, das ist gerade sehr aktuell.
Siehst du, die 90er sind wieder da.
Sind irgendwie pleite gegangen scheinbar. Axl Rose muss
noch mal ein bisschen
aus der Rente zurückkommen und noch mal ein bisschen verdienen.
Und dann Missy Elliott hatte ja schon einen Song jetzt vor Ende 2015 rausgehauen. Zusammen mit Pharrell. Und das soll auch schon sehr lange ein Album fertig sein. Die hat ja schon fast 10 Jahre kein Album gemacht. Das letzte war The Cookbook 2006, glaube ich. Und da waren sehr viele Hits drauf. Und seitdem hat sie kein richtiges Album gemacht, sondern immer nur mal so einen Track hingeworfen und dort. Und jetzt soll das der erste Track von dem neuen Album sein, was dieses Jahr hoffentlich rauskommen wird, weil Missy Elliott ist für mich eine der besten, abwechslungsreichsten Hip-Hop-Künstlerin, wurde so ein bisschen vertreten von M.I.A. so in den letzten Jahren, aber sie ist immer noch die Queen eigentlich. Und da bin ich sehr gespannt. Das erste Stück war schon sehr vielversprechend.
Steht also einiges auf dem Zettel für 2016. In näherer Zukunft kommen auch noch Platten raus, die sicherlich die ein oder andere Welle schlagen werden. Block Party zum Beispiel, da spielen wir auch schon ein paar Sachen vom neuen Album. Ganz interessant, da gibt es zum Beispiel ein Stück, das ist so eine Blues-Rock-Nummer, völlig ungewohnt für Block Party, klingt aber echt super. Bin mal gespannt, wie das Album wird. Junior Boys bringt eine neue Platte raus. Me and My Drummer kommt was Neues. Kack Motherfucker, Mike Snow. Im deutschsprachigen Raum sicherlich eine große Nummer an den Mai Kantereit, die sich jetzt doch mal überreden lassen haben vom Major-Label und eine Platte rausbringen. Ja, und dann haben wir vorhin schon angesprochen, Get Well Soon kommt auch eine neue Platte raus. Sind wir gespannt und hören jetzt schon mal einen Vorboten, nämlich Get Well Soon mit It's Love. Nicht ohne davor noch vielen Dank zu sagen und tschüss an die Runde hier, an das musikalische Quartett. Das waren die Detektor FM Jahrescharts mit Anke Behlert.
Tschüss.
Doris Helpold.
Es war ein Vergnügen und ein Privileg.
Christoph Schirmer.
Bis zum nächsten Jahr.
Mein Name ist Gregor Schenk und ich sage, 2016 wird ein gutes Musikjahr. Hier sind Get Well Soon mit It's Love. Tschüss. 3 years of sunshine.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.